Guten Morgen. Und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das Lobpreisteam oder an das Lobpreisteam und auch diejenigen, die vorbereitet haben. Ihr werdet merken, wie sehr diese Lobpreiszeit, diese Anbetung den Weg für diese Predigt vorbereitet haben. Also richtig gemacht, gut gehört. Ja, Dankeschön. Ich wurde gebeten, zuerst noch ein bisschen was über uns zu sagen, wenn wir dann den PowerPoint kriegen. Ja, hier ist er. So, wie ihr sehen könnt, das ist das Logo von unserem Dienst, Angela. Mein Name ist Jackie, wie ihr gehört habt, Kretli. Der Name verrät ja auch schon, dass ich aus der Schweiz komme. Ich lebe allerdings mittlerweile länger außerhalb der Schweiz, als ich in der Schweiz gelebt habe. Vor vielen Jahren hat Gott uns beide zur Jugend mit einer Mission geführt. Wir sind seit über 30 Jahren jetzt da, haben uns da kennengelernt, geheiratet und werden nächstes Jahr 25 Jahre Hochzeit feiern. Nächstes Jahr, ja. Gut, und als wir zusammenkamen, haben wir natürlich schon jeder eine Wegstrecke mit Gott gegangen. Und dann haben wir ganz neu gefragt, Gott, was hast du für uns als Ehepaar? Und Gott hat dann zu uns über Jesaja 40 gesprochen und da steht, bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste. Und deshalb steht hier vorne Highway Ministries. Also bereitet dem Herrn den Weg. Das ist, was wir tun. Seit dieser Zeit haben sie in vielen Ländern, Nationen gemacht und haben so drei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist der ganze Bereich von Gebet und Fürbitte. Der ist Angelas volles Herzensanliegen. Sie hat über viele, viele Jahre, über 15, 20 Jahre Schule für Anbetung, Gebet, Anbetung und geistliche Kampfführung geleitet, international. Wir machen Gebetseinsätze. Auch jetzt, wir trainieren Leute im Gebet. Dann haben wir einen weiteren Bereich, das ist dieser ganze Bereich von Seminar und Training und Schulung. Und der geht dann von meiner Seite ein bisschen breiter als Gebet. Ein Schwerpunkt von uns ist natürlich das ganze Reich Gottes und was bedeutet das? Und dann natürlich noch einmal der ganze Bereich von Leiterschaftstraining. Weil wir sehen, das ist, was Jesus hauptsächlich gemacht hat. Er hat seine 3,5 Jahre Dienst vor allem in 12 Männer investiert und natürlich auch in viele Frauen, bei den 70 und mehr, um sie dann für die kommende Erweckung vorzubereiten. Und wir sind jetzt seit 5 Jahren, wir haben vorher, also an vielen Orten gelebt, waren zuletzt dann noch in Eutin, ganz oben im Norden, da hat Gott uns gerufen, hier runterzuziehen, zu Kingdom Impact und mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir halt die gleichen Dienstschwerpunkte haben. Wir waren da noch alleine in Eutin für 2 Jahre, haben gebetet, haben gesagt, Gott, bring uns mit den richtigen Leuten zusammen. Also die Leute, die das haben, was wir brauchen und die Leute, die das brauchen, was wir haben. Und das hat Gott dann auch gemacht, sehr übernatürlich. Und wir könnten jetzt stundenlang Wundergeschichten erzählen hier vorne, aber das ist ja nicht das Thema heute Morgen, so viel Zeit haben wir nicht. Auf jeden Fall arbeiten wir zusammen mit Monika Flach und Esther Baumann und dem Kingdom Impact Team und das ist einfach nur Freude. Und wir empfinden, dass wir im richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit und deshalb sind wir auch hier. Haben schon ein Stück jetzt mal uns mit euch getroffen als Leitungsteam. Und wir werden sehen, wie Gott das weiterentwickelt. Aber ich wurde dann gebeten, oder wir sollten eigentlich gestern Gebetstag haben. Das haben wir jetzt verschoben. Und ich wurde auch gebeten, dann zu predigen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe den Herrn gefragt, was dann das Thema ist für heute Morgen für euch. Und spannenderweise hat Gott mich zu einem sehr bekannten Psalm geführt, den wir alle kennen. Dem Psalm 23. Gut, und ich würde gerne diesen Psalm eingangs lesen und weil wir den ja alle so gut kennen, möchte ich für diejenigen, die das mögen, die Chance geben, dass ihr euch einfach mal zurücklehnt, die Augen schließt und hört doch mal diese Worte in eurem Geist und schaut mit euren inneren Augen des Herzens, was ihr da seht. Ja? Also für all diejenigen, die das mögen, lese ich jetzt diesen Psalm. Ein Psalmlied von David. Jahwe ist unser Hirte. Uns fehlt es an nichts. Auf grüner Weide lässt er uns ruhen. Am stillen Wasser gibt er uns Rast. Er schenkt uns wieder neue Kraft. Und weil es um seinen Namen geht, führt er uns auf dem Weg und dem richtigen Pfad. Selbst wenn wir durch die finstere Schlucht müssen, überfällt uns keine Angst, denn du bist bei uns. Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, die machen uns Mut. Unsere Feinde vor Augen deckst du uns den Tisch, nimmst uns als Gäste herzlich auf und schenkst uns die Becher voll ein. Ja, Güte und Liebe verfolgen uns jeden Tag. Und wir kehren für immer ins Haus Jahwes zurück. Wie ihr gemerkt habt, habe ich diesen Psalm umgeschrieben. Und zwar von der Du-Form in die Wir-Form. Und der Grund ist folgender, weil wir sehen selten einen Hirten mit einem Schaf. Hirten sehen wir immer nur mit der Herde, ist es nicht so? Vielleicht mal ist ein Hirte mit einem verlorenen Schaf unterwegs, das er zurückbringt in die Herde. Und das Spannende ist, was ich zum ersten Mal entdeckt habe in dieser Vorbereitung, Schafe begleiten uns in der Bibel vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung. Da kann man durch alle Bücher durchgehen und überall finden wir Schafe. Und David nimmt dieses Bild, das er so sehr gut aus seinem eigenen Leben kennt, weil er ja Hirte war, und er schrieb diesen Psalm, um sich selber Mut zu machen. Und diese Worte sprach er deshalb zu sich selbst und er spricht sie immer noch zu uns heute. Und David hätte nie gedacht, dass diese Worte mal zu Milliarden von Menschen reden würden. Wir heute sind natürlich keine Hirten und so könnten wir einen Psalm schreiben und wir würden dann vermutlich anfangen. Gott ist unser starker, mächtiger Leiter. Er ist unser reicher, weiser und wahrhaftiger König. Er ist unser verlässlicher Versorger. Und dann könnten wir weiterschreiben und weiterschreiben, was Gott denn alles ist für uns. Und am Ende würden wir wie David schreiben, deshalb fehlt es mir an nichts. Und aus diesem Grund habe ich dieses Bild gewählt hier. Er ist unser mächtiger König. Er ist unser umfassender Leiter. Und spannenderweise, einige hundert Jahre später, greift Jesus dieses Bild für sich selber auf, weil er diese Rolle des Hirten eingenommen hat. Und wir wissen, dass David ein prophetischer Vorläufer war für Jesus. Und beide waren auch Könige, Priester und Propheten, als sie hier auf Erden gelebt haben. Johannes beschreibt uns, was Jesus gesagt hat in seinem Evangelium im 10. Kapitel, was Jesus zu sagen hatte über sich als Hirten. Und so lesen wir im 10. Vers, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Deshalb fehlt es uns an nichts. Und gleichzeitig offenbaren diese Worte Jesu Motivation seines Herzens und seine Vision und seine Ziele für dich und mich. Seine Ziele und Vision für euch als ganze Gemeinde. Aber dieser Vers beginnt ja nicht damit, sondern er beginnt damit, dass Jesus sagt, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Und dann fährt Jesus fort gleich danach und er sagt im Vers 11, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und wir haben heute Morgen schon darüber gesungen. Wir haben ihn deshalb angebetet, weil dieser Jesus, dieser Christus, sein Leben für uns am Kreuz niedergelegt hat. Er ist für uns gemeinsam und ist auch für uns individuell ans Kreuz gegangen, um uns umfassend zu erlösen. Und damit hat er die Geschichte der Welt verändert. Ohne Kreuz und ohne Auferstehung wären wir immer noch verloren. Und wir hätten heute Morgen nicht hier zusammen gesungen, wir würden uns nicht mal hier treffen. Und diese Welt wäre ohne jegliche Hoffnung. Durch das Kreuz haben wir Leben im Überfluss empfangen. Stimmt das für dich? Erlebst du das? Dieses Leben im Überfluss, von dem Jesus spricht? Wenn es um den Hirten geht, er hatte einen Jünger, Matthäus, der ist ja 3 Jahre mit ihm herumgezogen und er beschreibt eine Situation über Jesus, den Hirten. Wir finden das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 36. Und er schreibt hier, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Und Jesus blieb nicht nur bei einem starken Mitgefühl, er wandte sich an seine Jünger und sagt, betet, dass mehr Mitarbeiter ins Reich Gottes kommen. Er sagt im Detail, betet für mehr Mitarbeiter in die Ernte. Und wir denken manchmal nur an Erweckung und Evangelisation. Aber wir wissen, dass das Reich Gottes viel größer ist. Und es geht darum, dass wir alle zu seinen Mitarbeitern werden. Petrus hat diese Erfahrung gemacht. Markus hat sie uns aufgeschrieben, weil er aufgrund von den Predigten von Petrus sein Evangelium aufgezeichnet hat. Wir finden es im 6. Kapitel, im Vers 34, und da schreibt er, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten, da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Wir sehen, Jesus ist nie bei Mitgefühl stehen geblieben. Es hat immer etwas Praktisches hervorgebracht. Und hier sind wir wieder bei unserem Hirten. Menschen zu belehren oder Menschen zu lehren und Zeit zu nehmen, das spricht für mich darüber, uns als Hirte auf die Weide zu führen. Damit wir wirklich am Wort Gottes, an der Wahrheit satt werden. Und das ist so meine Erfahrung, die ich mache, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich eben schaue, wo dieser Hirte ist. Und ich frage ihn, auf welche Weide er mich führt. So letztes Jahr hat er mich vor allem auf die Weide von Epheser und Kolosser geführt, die beiden Briefe. Und ich wurde nicht müde, mit ihm darin und mich aufzuhalten, darin zu lesen. Ich habe über Monate nur Epheser und Kolosser gelesen und es war nie langweilig. Jetzt gerade in diesem Jahr lese ich viel im Römerbrief und erlebe dasselbe. Früher habe ich ziemlich breit durch die Bibel durchgelesen und das ist gut, wir sollen die Bibel in der ganzen Breite kennenlernen. Aber dann nimmt uns der Hirte auch manchmal wieder auf dieselbe Weide und sagt, da gibt es noch Pflanzen, da gibt es noch Kräuter, von denen du noch nichts geschmeckt hast. Und in unserer Bibellese gibt es einen Anhaltspunkt. Immer wenn Bibellese irgendwo trocken oder langweilig wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass diese Weide abgegrast ist. Und dann ist es spätestens Zeit, dass du dann nach dem Hirten Ausschau haltest und schaust und fragst, wo führst du mich jetzt hin? Bibellese ist etwas Unheimliches, Dynamisches und Kraftvolles. Und weil Jesus gestorben und auferstanden ist, kannst du und ich seine Stimme hören. Und wir können sie unterscheiden von anderen Stimmen in dieser Welt. Das finden wir immer noch im Johannesevangelium im 10. Kapitel im Vers 3. Er hat uns bei unserem Namen gerufen, ganz persönlich, und aus der Finsternis in sein Reich versetzt. In anderen Worten, er hat uns in diese Freiheit geführt von ihm. Und diese Freiheit sollen wir, ja, wir müssen sie kennenlernen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich habe mal im Griechischen nachgeguckt, was dieses Wort kennen bedeutet. Und das ist ja spannend für einen Lehrer und für einen Prediger, wenn er eine Predigt vorbereitet, eben da auch mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Und im Griechischen meint dieses Kennen, dass wir Jesus in jeder oder in unterschiedlichen Situationen kennenlernen sollen. Also wir haben heute Morgen ja auch gesungen über seine Herrschaft. Wir haben gesungen, dass er König ist und regieren soll. Und darum ist es wichtig, dass wir ihn in unserem Alltag, in den unterschiedlichen Lebenssituationen sehen und darin kennenlernen. Also es bedeutet, dass wir im Alltag drin immer wieder neue Ausschau halten nach ihm. Und jetzt spreche ich ganz bewusst zu uns allen. Aber wir alle wissen, wie herausfordernd das ist. Wir alle leben doch immer noch ein Stück weit in diesem Dualismus zwischen dem natürlichen Leben im Alltag, was so geschäftigt ist, was so dynamisch ist, was so herausfordernd ist, manchmal so überwältigend, und dann aber auch diese andere Seite wie heute Morgen, wo wir uns die Zeit nehmen, so ganz ausgerichtet zu sein auf Christus, unseren König. Aber Jesus möchte, dass das, was wir heute Morgen gerade machen, dafür lernen, dass wir es im Alltag tun können. Eben in diesen ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Ausschau halten nach ihm. Hören, was er in der Situation tut und was er uns sagen möchte. Also ist jeder Tag dazu da, dass wir Jesus nachfolgen lernen und ihn dabei immer tiefer und umfassender kennenlernen. Und da sind wir alle schon lange dabei. Wir haben diesen Prozess als Lämmer begonnen. Und weil wir gut genährt worden sind, sind wir zu Schafen geworden und von Schafen zu Leittieren. Ich habe mal nachgeguckt. Das geht ja heute sehr leicht im Internet. Man muss nicht mehr in die Bibliothek gehen und riesige Bücher wälzen. Aber auch Schafe haben Leittiere. Und meistens ist so ein Leittier ein Mutterschaf, das von allen anerkannt ist, das sich dann um diese Herde kümmert. Spannenderweise habe ich von einem Hirten gelesen, auch es gibt auch ein Schaf in seiner Herde drin, die sich vor allem um die jungen Leute kümmert, so um die Teenager. Die Schafe, die dabei sind, von Lämmern zu Schafen zu werden, die brauchen ein spezielles Training. Und da gibt es ein Schaf in seiner Herde, die das macht. Und da gibt es natürlich auch ein männliches Schaf, das ist wichtig. Und dieses männliche Schaf hat vor allem auch eine Aufgabe dann, neben der Zeugung, Schutz für die Herde auszuüben. Und deshalb, wenn immer diese Herde dem Hirten folgt, ist dieser Bock am Ende der Herde und er wacht über die Herde. Aber grundsätzlich besteht ihre Anleitung darin, dass sie gelernt haben, sich immer nach dem Hirten zu richten und ihm zu folgen. Also unser aller Leben hat eine leitende Funktion. Die jungen Christen, die mit in die Gemeinde hineinkommen, die schauen uns und sie schauen sehr genau, was wir machen. Weil sie ja diesen Hirten noch nicht so genau sehen können, noch nicht so genau kennen. Und sie sollen durch unsere Leben motiviert werden, angeregt werden. Immer noch im Johannesevangelium Kapitel 10, im Vers 27, 28 lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie mir entreißen. Und das geschieht immer da, wenn wir mit unserem Hirten unterwegs sind. Wenn wir nicht alleine unterwegs sind, sondern wenn wir unserem Hirten folgen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen über Leiterschaft gesprochen. Und da gibt es eine spannende Lektion im Johannesevangelium, die wir lernen können. Wir finden sie ganz am Ende, im Kapitel 21. Da gibt es so dieses spannende Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Wir finden es im Vers 15 bis 17 beschrieben. Da heißt es, als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus zu ihm. Jesus wiederholte die Frage, Simon, ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich liebe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, ob er ihn lieb habe. Und er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe. Jesus zu lieben ist die erste und wichtigste Voraussetzung für Leiterschaft. Vielleicht sage ich das gerade nochmal. Jesus zu lieben ist die erste und wichtigste Voraussetzung für Leiterschaft. Es ist viele Jahre her, wo Angela an einem Leiterschaftskurs gebeten wurde, am Morgen eine Andacht zu machen. Und das war ihre Andacht. Und all diese Leiter, die haben ihre Tests und ihre Prüfungen abgelegt. Und sie hat sie gefragt, wer von euch wurde gefragt, bevor ihr Leiter geworden seid, ob ihr Jesus liebt. Und keiner konnte sagen, dass das geschehen ist. Natürlich hat man das irgendwo vorausgesetzt, aber es hatte nicht diese Betonung. Jetzt in dem Ganzen drin gibt es noch etwas Spannendes und da müssen wir wieder ins Griechische hineingehen. Im Deutschen haben wir einfach das Wort Liebe, aber im Griechischen gibt es drei Worte für Liebe, ich glaube sogar vier, aber wir gehen mal mit drei. Es gibt die Agape-Liebe, es ist diese Liebe, die Jesus hatte, die ihn letztlich befähigte, ans Kreuz zu gehen. Es ist diese Liebe, die sich total an den anderen hingibt und es ist eine Liebe, die wir selber nicht haben, die wir auch nicht produzieren können. Wir können uns immer wieder nur neu ausstrecken für den Heiligen Geist und ihn bitten, dass er uns erfüllt und uns diese Liebe schenkt. Dann gibt es diese Filio, diese Freundschaftsliebe und dann gibt es natürlich auch diese Eros-Liebe. Und alle drei sind wichtig, alle drei sind von Gott gegeben. In diesem Gespräch drin ist Folgendes geschehen. Jesus fragte Petrus, Petrus, liebst du mich mit Agape-Liebe? Und Petrus antwortet ihm, Herr, du weißt, dass ich dich als Freund mit Filio-Liebe liebe. Und dann setzt Jesus nochmal an und sagt, Petrus, liebst du mich mit Agape-Liebe? Und wieder antwortet Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich als Freund liebe mit Filio-Liebe. Und dann geht Jesus von dieser Ebene runter und sagt, Petrus, liebst du mich als Freund? Und Petrus sagte, du weißt alles. Ich glaube, in dieser Beziehung mit diesem Hirten, mit diesem Herrn und diesem Hirten, da lernen wir und empfangen wir diese notwendige und wichtige Agape-Liebe. Und sie hat viele Auswirkungen. Und wir alle merken, diese Freundschaft zu Gott, die leben wir ja im Glauben, weil wir ihn mit unserem natürlichen Sinn nicht erfassen können. Wir müssen uns im Glauben ihm nähern mit unserem Geist und wir machen Erfahrungen mit ihm. Und das ist Teil von unserem Leben im Geist, den wir lernen sollen, das sind die wichtigen Dimensionen des Reiches Gottes. Wenn es um diese Liebesbeziehung geht, dann gibt es nochmal einen interessanten Brief, den Jesus geschrieben hat. Wir finden ihn in der Offenbarung an die Gemeinde zu Ephesus. Und hört mal, was er ihnen schreibt. Wir finden es in Offenbarung 2, in den Versen 2 bis 5. Jesus sagt, ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben und keine sind, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Wow! Und das unter massivsten körperlichen, materiellen und geistlichen Verfolgungen. Aber dann fährt Jesus fort und er sagt zu ihnen, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Sie sollten also als reife Überwindergemeinde die erste Liebe neu ergreifen. Für mich gibt es im Natürlichen ein gutes Bild für diese erste Liebe. Es ist Verliebtsein. Ich gehe mal davon, dass die meisten von uns hier schon mal verliebt waren, oder? Vielleicht gerade sind oder immer noch sind. Ja? Aber dieses Verliebtsein ist doch so eine ganz spezielle Erfahrung, die wir machen. Eltern staunen immer wieder über ihre Söhne und Töchter, wenn die verliebt sind, was plötzlich alles geht, was vorher so schwer war. Da ist eine Leichtigkeit drin, da ist eine spezielle Kraft und man ist bereit, extra Meilen zu gehen. Und manche erleben dieses Verliebtsein so ein bisschen wie über dem Boden schweben. Und das stimmt, als ich Christus kennengelernt habe, da habe ich diese totale Liebe von ihm erlebt, die ich dann angefangen habe zu erwidern. Und das ging von früh morgens bis abends spät und sicher auch durch die ganze Nacht hindurch. Aber das habe ich nicht gemerkt, weil ich geschlafen habe. Und hier ruft Jesus diese Gemeinde, dass sie das neu integrieren sollen in dieses erwachsene Leben. Also diese kindliche Liebe, dieses Vertrauen und Glauben, das sollen wir mitnehmen aus dieser Kinder-Jugendzeit hinein in unser Erwachsenenleben, in unser Leben als Überwinder. Jesus sagt dann im Vers 7 noch, wer hören will, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Liebe und Kampf. Das ist irgendwo schwer zusammenzubringen, oder? Aber Jesus sagt, es tobt ein Kampf. Wir müssen überwinden. Aber um diese Liebe zu Gott, dem Vater, zu Jesus und dem Heiligen Geist, da tobt wirklich einen Kampf. Es geht um Zeit, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Liebe und es geht um Gehorsam und viele andere Dinge mehr. Und die Welt, in der wir leben, buhlt darum. Und der Fürst dieser Welt, von dem wir wissen, dass er ein Dieb ist, ein Mörder, er wirkt im Hintergrund. Und deshalb tobt dieser Kampf um diese Liebe zu Gott. Aber an Jesus dran zu sein, bedeutet auch schon hier und jetzt von diesem Baum des Lebens zu essen. Das geschieht nicht erst in der anderen Zeit, wenn wir dann bei ihm im Himmel sind, sondern wir können jetzt schon von der guten Frucht im Reich Gottes essen, wenn wir in täglichen Situationen an ihm dran sind, wenn wir darin seine Versorgung erleben. Und das alles bringt uns natürlich wieder zurück zu der Erfahrung, die David gemacht hat als Hirte. Zum Psalm 23. Ich gehe davon aus, dass er diesen Psalm als Kriegerkönig, den er war, und Priester geschrieben hat. Und dieses Kriegersein und Priestersein, das ist auch so etwas, was ich sehr schwer zusammengebracht habe. Aber er hat beides gelebt und darüber hinaus wissen wir, dass David auch ein Prophet war. Das heißt, er lebte seine Zeit weit voraus. Und in diesem Sinne können wir ihn als Vorbild nehmen und auch unsere Zeit vorausleben. Und wir wissen, dass David weit davon entfernt war, alles richtig zu machen. Aber eins hat er getan. Er liebte seinen Gott absolut radikal. Und deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil er Gott versucht hat, in allen seinen Lebenssituationen radikal zu lieben. Also lass uns nochmal diesen Psalm 23 hören. Jahwe ist mein Hirte. Mir fehlt es deshalb an nichts. Auf grüner Weide durch sein Wort lässt er mich ruhen. Am stillen Wasser, durch den Heiligen Geist, gibt er mir Rast. Er schenkt mir wieder neue Kraft, und weil es um seinen Namen geht, führt er mich auf dem richtigen Pfad. Wir sollen Christus gestärkt nachfolgen. In dieser Nachfolge ist Versorgung und Führung. Aber dabei geht es um seinen Namen oder in unseren Worten heute, dabei geht es immer um das Reich Gottes. Selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir, dein Wehrstock und dein Hirtenstab, die machen mir Mut. Interessanterweise ändert hier die Szene, merkt ihr das? Wir kommen vom Er zum Du. Und wie gesagt, für mich schreibt David als Kriegerkönig, er schreibt für mich als jemand, der seinen Feinden gegenüber sein Lager aufgeschlagen hat. Ich habe vor 8 Jahren eine tiefe Erfahrung gemacht mit diesem Psalm 23. Vor 8 Jahren wurde ich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Und da gibt es viele Parallelen, wie ich gemerkt habe, als wir uns getroffen haben, zu deinem Leben, Willi. Wir waren in Berlin, Angela und ich, wir haben einen Gebetseinsatz vorbereitet, der uns nach Berlin und Moskau führen sollte. Und da haben wir eine prophetische Frau getroffen und die hat uns dann in einem Gespräch gesagt, dass sie glaube, von Gott her zu sehen oder gehört zu haben, dass der Feind eine Attacke plant gegen uns, entweder gegen unsere Gesundheit oder gegen unsere Ehe. Und das haben wir natürlich ernst genommen und wir haben gebetet und wir haben dem widerstanden. Und trotz alledem habe ich dann etwas später oder ich glaube schon ein Stück davor einen Knoten an meinem Körper festgestellt und bin zum Hausarzt gegangen. Und er hat sich das angeguckt und meinte, ach, in Ihrem Alter ist das kein Problem, aber ich schicke Sie noch zum Urologen. Dann habe ich beim Urologen angerufen und die Assistentin da sagte mir, ja, in 8 oder 10 Wochen könnte ich einen Termin frei machen, aber ich wusste innerlich in meinem Herzen, dass die Zeit drängt und ich sage, können Sie mir nicht einen früheren Termin geben? Ich bin auch bereit, Stunden zu investieren, in Ihrem Wartesaal zu sitzen. Und innerhalb von Tagen hatte ich diesen Termin und bin eigentlich relativ entspannt dahin gegangen. Es ging ja nur um eine Bestätigung von dem, was der Hausarzt gesagt hatte. Der Urologe hat mich untersucht und er sagte mir Folgendes, Herr Kretli, ich kann Ihnen jetzt Folgendes sagen, die Chance besteht, dass Sie nur noch 6 Monate zu leben haben oder ob das Ganze gutartig ist und dann ist es mit einer Operation geschehen. Und dann haben natürlich weitere Untersuchungen stattgefunden und mit dieser Diagnose bin ich nach Hause gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in meinem Kopf ein gewaltiger Schlag getobt hat. Die hat 24 Stunden gedauert. Alle möglichen Szenen, Visionen und Szenarien sind mir durch den Kopf geschossen. Und da habe ich gebetet und gerungen vor Gott. Und ich wusste auch, und wir wussten, es ist nicht dran, dass wir jetzt Freunde bitten, für uns zu beten. Ich wusste, das ist mein Kampf mit Gott zusammen gegen diese Diagnose. Und natürlich haben wir für Wunder, natürlich haben wir für Heilung gebetet. Aber in diesen 24 Stunden habe ich Folgendes erfahren, dass Gott mich mit seinem Wort versorgt hat. Er hat mich ganz klar zu Psalm 23 und Psalm 91 geführt. Und dann habe ich etwas festgestellt, was du auch kennst, Willi, dieser tiefe Friede in meinem Geist, der so unnatürlich ist in der Situation. Und da war so eine Gespaltenheit fast in mir, in meinem Kopf tobte dieser Kampf und in meinem Herzen war dieser absolute Frieden. Und diese 7 Wochen, wie das Ganze gedauert hat, wurde zu einer speziellen Zeit für Angela und mich. Wir haben eine Tiefe in unserer Ehebeziehung erlebt, die wir so noch nie erlebt haben. Und ein Stück weit haben wir eine Antwort bekommen auf etwas, was uns schon auch mal beschäftigt hat. Wir haben uns immer wieder gefragt, wie können Märtyrer diese Dinge erleben und durchhalten, von denen wir lesen? Und als ich diesen Frieden erlebt habe, diese Versorgung Gottes, wusste ich, das ist der Grund. Wir können das nicht in eigener Kraft tun. Aber wenn Gott dieses hat für uns, dass wir als Märtyrer sterben sollen, dann versorgt er uns darin, dass uns diese Angst, dass uns diese Gewalt zutiefst in unserem Herzen nichts anhaben kann. Spannend ist auch, wie sich Prioritäten verschieben. Bevor ich zum Arzt gegangen bin, dann hatte ich so meine Prioritätsliste und viele Dinge, die hier oben so wichtig waren, die sind irgendwo weit nach unten gerutscht. Wenn du die Perspektive hast, dass du nur noch 6 Monate zu leben hast, dann wirst du dir wirklich bewusst, was wichtig ist und was Wert hat. Nach 3 Wochen kam dieser OP-Termin. Und das Interessante war, ich habe mein Leben weitergelebt, ich habe sogar noch in Altensteig an der Jüngerschaftsschule gelehrt und niemand wusste von meinem Zustand. Hatte da eine ganz tolle Zeit mit Gott, mit diesen Studenten, bin nach Hause gefahren und da kam dieser OP-Termin. Bin ins Krankenhaus, bin an mein Zimmer eingezogen und da kam eine Krankenschwester und sagte, die Operation verzögert sich, da ist gerade ein Stau im Operationssaal. Da habe ich gedacht, ja, dann rufe ich die Angela an, die will mich ja danach besuchen, nach der OP, dass sie das weiß. Aber ich war in diesem Krankenhaus eingehüllt von Gottes Frieden. Rufe Angela an und sie war gerade zu Hause am Kämpfen. Da konnten wir zusammen nochmal beten, unseren Stand in Gott gemeinsam finden. Und dann habe ich mich bereit gemacht, wurde mit dem Bett da in den OP-Bereich geschoben und dann war dieser Stau da. Und ich war mitten in diesem Stau. Und der Anästhesist kam 3-mal zu mir und hat gesagt, Herr Kretli, wollen Sie nicht ein Beruhigungsmittel? Ich hätte ein Beruhigungsmittel für Sie. Und ich habe gesagt, mir geht es blendend, mir geht es gut, Dankeschön. Und dann kam der Moment und die Droge wirkte, ich wurde operiert. Und das Gute war natürlich auch, dass ich hinterher im Aufwachbereich sofort wach war. Ich hatte keine Einfluss von diesem Ding, war abends schon im Bett und habe gegessen, Angela hat mich besucht, sie ist fast aus ihren Schuhen gekippt. Ja. Ich saß da in meinem Bett, habe gut Abendbrot gegessen nach dieser Operation und am nächsten Tag kam der Arzt zu mir, nur kurz zu einer Visite und sagte, Herr Kretli, das, was ich da rausgeschnitten habe, das sieht schon nach Krebs aus. Ich habe das ins Labor geschickt. Also war keine Entwarnung, auf die ich so gehofft hatte. Wir haben uns dann wieder getroffen und wir sind daraus dann natürlich auch dann zum Arzt gegangen weiter. Da kamen weitere Dinge, wo ich durchgehen musste. Und in all dieser Zeit habe ich immer wieder so erlebt, wie diese Furcht kommen wollte, vor allem in den Nächten, wenn ich aufgewacht war. Bevor ich richtig wach war, merkte ich, wie mein Kopf rotiert hat. Und dann habe ich meine Stirnlampe angezogen, habe meine Bibel aufgeschlagen und habe den Psalm 23 gelesen. Habe den Psalm 91 leise proklamiert neben der schlafenden Angela. Bis ich wieder Frieden hatte, bis mein Geist und meine Seele im Einklang waren und dann konnte ich wieder schlafen. Dann gab es einen Ganzkörperscan. Und jetzt kommt etwas Interessantes, das Wort übrigens, oder das ist Wort nicht übrigens falsch, es ist das Wort ungewöhnlich, hat uns dann immer wieder begleitet. Also wir waren dann, ich kriegte diesen CT, diesen Ganzkörperscan, um zu schauen, ob irgendwo noch Krebs in meinem Körper ist. Und dieser Oberarzt, der hat mich dann mitgenommen, auf die Geschichte gehe ich jetzt nicht ein, aber er sagte, es ist ungewöhnlich, dass Sie jetzt schon hier sind. Und dann konnte er mir sagen, aber wir haben nichts in Ihrem Körper gefunden. Erste gute Nachricht. Ich musste meine Lunge röntgen, das war auch in Ordnung. Zweite gute Nachricht. Dann sind wir zum Doktor gegangen, zu diesem Urologen, und er sagte, es ist ungewöhnlich, aber ich habe einen Zwischenbericht gekriegt, das habe ich noch nie. Die haben bestätigt, dass sie Krebs haben, aber sie können nicht sagen, was für einen Krebs. Aber wir wussten, wie wir beten. Und dann kam dann dieser Moment, wo wir wussten, jetzt ist es Zeit, dass wir an unsere Freunde schreiben können, das haben wir gemacht. Und dann kam dann der Bericht von dem Labor und das war ein Semion 1. Also das heißt, es war eine sehr niedrige Form, nicht eine aggressive Form von Krebs. Und mit der Operation war alles beendet und dann kam das Letzte, ungewöhnlich. Wir saßen bei ihm und sagten, und übrigens Herr Kretl, ich habe eine gute Nachricht, Sie brauchen keine Chemotherapie. Ich war gerade in einem Kongress und da haben sie festgestellt, aus einer Langzeitstudie, dass es den Patienten, die Chemo hatte und die, die mit diesem selben, mit dieser selben Situation keine, dass es keine Veränderung gibt. Sie brauchen also keine Chemotherapie. Und damit war diese ganze Situation dann für uns mal vorerst geschafft. Und ich habe jetzt eben viele Jahre von Überprüfungstests hinter mir und es ist gut. Also ich kann sagen, selbst wenn ich durch die finstere Schlucht muss, überfällt mich keine Angst, denn du bist bei mir, dein Wehrstock und dein Hirtestab, sie machen mir Mut. Meine Feinde vor Augen deckst du mir den Tisch, nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Ich glaube, dass wir das immer dann erleben, auch wenn wir das Abendmahl nehmen. Und Angela und ich, wir nehmen eigentlich fast täglich, wenn wir zu Hause sind, das Abendmahl, um den Tag abzuschließen. Das ist eine wunderbare Form geworden für uns, um den Tag an Gott zurückzugeben und uns daran dann nochmal zu stärken und zu erinnern, was er getan hat. Wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns an den Sieg Jesus. Dass er ausgerufen hat über all unser Leben, es ist vollbracht. Ja, Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück. Das ist das, die Perspektive, die wir haben. Jetzt habe ich gedacht, ich habe ein paar PowerPoints stehen lassen. Aber dass wir uns nochmal einfach Zeit nehmen und still sind vor Gott und den Heiligen Geist auch nochmal so einen Finger auf einzelne Dinge legen lassen, die wir mit in die nächste Woche oder so in die nächste Zeit hineinnehmen sollen. Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Lass uns doch diesen Moment noch gemeinsam nehmen. Wir nehmen uns noch eine Minute.